Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn mein Kollege Piotr Heller aus dem Funkhaus in Köln zurück an seinen Wohnort Darmstadt reist, dann braucht er dafür ziemlich viele Apps.
Ja, genau. Und die Apps habe ich alle auf meinem Handy. Da muss ich mich überall einzeln anmelden. Das erste ist Nextbike. Das ist eine Fahrradvermietung, die brauche ich, um vom Funkhaus hier in Köln zum Bahnhof Messe Deutz zu kommen. Und da kann ich übrigens nicht Call a Bike nehmen von der Deutschen Bahn, das Angebot, weil deren Gebiet, deren, wo man die Fahrräder mieten kann, praktisch nicht so weit in Süden reicht bis zum Funkhaus in Köln. So, dann bin ich in Messe Deutz, dann brauche ich den Deutsche Bahn Navigator, klar, für mein Zugticket. So, jetzt komme ich in Frankfurt an und muss von Frankfurt, vom Flughafen, nach Darmstadt. Und dafür brauche ich Bargeld, weil der Bus von Frankfurt, vom Flughafen nach Darmstadt, den kann man über keine App buchen. Den kannst du nur vor Ort bezahlen. So, da komme ich in Darmstadt an und entweder ich bin morgens mit meinem Fahrrad gefahren und wenn nicht, dann brauche ich dort dann wiederum die Call-a-Bike-App von der Deutschen Bahn, weil das das einzige Angebot in Darmstadt ist. Jetzt ist es aber so, wenn es ganz schlimm regnet in Köln, will ich ja nicht klatschnass im ICE sitzen und dann kann ich entweder mit der U-Bahn fahren, da brauche ich die KVB-App, oder ich muss mir ein Auto leihen und mich fahren lassen und dann brauche ich noch die Apps von Uber und Schernau. So, wie viele waren das jetzt?
Es waren 6 Apps plus Bargeld für die Strecke Köln-Darmstadt. Was ist aus all den Pilotprojekten geworden, die es besser machen wollten? Vielleicht fragen auch Sie sich das. Außerdem befassen wir uns mit künstlicher Intelligenz als Machtfaktor und mit Geisterfossilien. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Gestern vom Bundestag beschlossen, heute die Zustimmung im Bundesrat. Das 9-Euro-Ticket kommt. Ab Juni darf man damit den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen, deutschlandweit, und das hat 2 Vorteile. Der erste ist offensichtlich. Er entlastet Menschen, die die hohen Benzinpreise nicht mehr zahlen können. Das Ticket hilft aber auch allen Reisenden, die sich bisher mit Tarifstrukturen, Ticketautomaten und obskuren Kurzstrecken herumschlagen müssen. Einfach einsteigen und losfahren, egal in welchem Tarifgebiet. Wie weit das aktuell noch von der Realität weg ist, haben Sie am Anfang von unserem Autor Piotr Heller gehört. Dabei bräuchte man gar kein 9-Euro-Ticket, um dem Problem zu begegnen, sagt er. Die eigentliche Lösung heißt Mobility as a Service.
Mobility as a Service, kurz MaaS, oder wenn man so will, Mobilität als Dienstleistung, ist so etwas wie der heilige Gral der Verkehrsindustrie. Die Idee, der Kunde zahlt für Mobilität. Er sagt seinem MaaS-Anbieter, zum Beispiel über eine App, bring mich von Köln nach Darmstadt. Der Anbieter bucht im Hintergrund das Zugticket, reserviert das Leihfahrrad, hält für schlechtes Wetter einen Mietwagen vor. Gleichzeitig zeigt er die Route an und berechnet die Ankunftszeit. Alles mit einer App, einer Kreditkarte und einer Anmeldung. Ganz realisiert ist dieses Ziel noch nirgends. Zumindest ist man in Helsinki aber nah dran. Dort gibt es seit 2016 unter anderem die App WIM, die Fahrten mit allen Verkehrsmitteln anbietet. Nur hat sie jüngst, wie so viele, einen Rückschlag erlebt. Covid hat nicht gerade geholfen, neue Mobilitätsabos einzuführen. Aber langsam geht es wieder voran. Das ist Sampo Hietanen, der Mann hinter der WIM-App. Was er mit Mobilitätsabos meint, ist, wenn man alles aus einer Hand anbietet, kann man den Kunden passende Pakete schnüren. Ein Projekt, das das Unternehmen vor der Pandemie getestet hat, sah so aus. Wir geben dem Kunden für 300 Euro im Monat ein Serviceversprechen. Gib uns dein Ziel und wir bringen dich hin. An sonnigen Tagen kannst du mit dem Fahrrad zum Zug fahren. Wenn es regnet, gibt's ein Gratis-Taxi und so weiter. Es wurde dann eingestellt, aber jetzt, so erklärt Hietanen, wolle man wieder ähnliche Angebote ausrollen. Jedes Mal, wenn wir jemandem vom öffentlichen Nahverkehr oder einem Fahrrad überzeugen, anstatt dass die Person Taxi fährt, dann verdienen wir daran. Damit können wir den Kunden wiederum Extras anbieten, wie ein besseres Auto, falls er es dann doch braucht. Denn MaaS soll Verkehrsströme leiten, auch dafür sorgen, dass Menschen sich mehr bewegen oder klimafreundlicher reisen oder weniger Autos brauchen. Aber klappt das wirklich? Schwer, das jetzt schon zu sagen. Es gibt Studien, die nahelegen, dass unser Dienst die Leute dazu bringt, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Worauf ich auch stolz bin, vor Covid sagten 24% unserer Kunden, dass WIM ihnen geholfen hat, auf ein Auto zu verzichten. Eine Studie, die jüngst im Journal of Urban Mobility erschienen ist, kommt aber zu dem Schluss, dass es nicht genug Belege dafür gibt, dass Maas tatsächlich die versprochenen positiven Effekte liefert. Eine Schwäche von WIM ist, dass es noch nicht in ganz Finnland verfügbar ist, nur in Helsinki und einer weiteren Stadt. Außerdem gibt es die App unter anderem an manchen Orten in Brasilien, England, Japan und, zumindest was den Nahverkehr angeht, überall in der Schweiz. Denn dort gibt es eine digitale Plattform, über die verschiedene Maas-Anbieter Tickets für den gesamten Nahverkehr kaufen und an ihre Kunden weitergeben können. Der Verkehrsexperte Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung lobt die Ansätze in Helsinki oder der Schweiz, sieht aber auch Verbesserungsbedarf, etwa was die Integration von Mietwagen angeht. Hierzulande allerdings...
Ja, in Deutschland würde ich sagen, ist man noch beim Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Er kritisiert.
Man ist im geschützten Bereich. Das heißt, ich bestimme, ich bin der Herrscher der Reusen als Verkehrsunternehmer, ich lasse keinen rein. Ja, das ist immer das Gleiche, dass man sich nicht gegenseitig buchbar macht. Man hat Silos produziert, in die kein anderer reinkommt.
Das ist der zentrale Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz oder Finnland. Dort dürfen verschiedene Unternehmen Tickets für den öffentlichen Nahverkehr verkaufen. Hier nur die Verkehrsbetriebe selbst. Es gibt zwar Versuche, das zu verbessern. Die App der Deutschen Bahn verkauft Tickets für den Nahverkehr. Die Plattform Mobility Insight soll es erlauben, regionenübergreifend zu buchen. Aber das alles ist nicht flächendeckend. Für Knie müsste es so funktionieren.
Ich gehe morgen aus dem Haus und dann nehme ich, was gerade kommt. Ich kann halt mein Handy mit meinem QR-Code kurz an den Roller, an das Fahrrad. Ich gehe in die U-Bahn, in die S-Bahn. Wenn ich kontrolliert werde, tue ich meinen QR-Code darstellen. Ich gehe in die Fernbahn. Ich kümmere mich nicht um Tickets. Dann gehe ich wieder raus, fahre mit dem Taxi, QR-Code bezahlt.
Doch dafür müsste eben der Maas-Anbieter bei all den Verkehrsunternehmen unterwegs die Tickets kaufen dürfen. Manche Verkehrsverbünde in Deutschland wehren sich dagegen. Sie wollen nicht, dass etwa große US-Unternehmen den Markt übernehmen, die Konkurrenz ausschalten und auf lange Sicht das Mobilitätsangebot kaputt machen. Mobilität gehört schließlich zur Daseinsvorsorge und muss geschützt werden. Doch Sampo Hietanen sagt dazu, ich verstehe die Angst, das wäre nicht wünschenswert. Aber das bekommt man durch Regulierung in den Griff. Ein Beispiel. In Antwerpen muss jedes Verkehrsunternehmen, das auf den Markt kommt, seinen Dienst bei mindestens 3 Maas-Anbietern integrieren. Das Ergebnis ist, dass Antwerpen als Vorreiter bei Maas gilt. Der Kunde kann dort zwischen 6 Maas-Anbietern wählen und sagen, bring mich einfach von A nach B.
Mobilität als Dienstleistung in Deutschland hinkt auch hier hinterher. Piotr Heller war das. Künstliche Intelligenz ist eine im Wortsinn mächtige Technologie. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einmal erklärt, wer bei der KI führend ist, wird auch die Welt beherrschen. Vor allem die USA und China kämpfen um diese Vormachtstellung und investieren kräftig in zivile und militärische Projekte. In Deutschland und Europa ist das ganz anders. Die Bedeutung der Algorithmen ist zwar erkannt, wird aber vor allem wirtschaftlich verstanden. Eine geopolitische und militärische KI-Strategie fehlt der EU, sagen Experten. Aber was heißt das für die Wissenschaft? Thomas Reintjes hat nachgefragt.
I think we're at a moment in time where geostrategic interests define how we think about technology and technology development.
Heutzutage bestimmen geostrategische Interessen, wie wir über Technik denken, sagt Rita Conniff. Das ist die US-amerikanische Perspektive, denn sie forscht an der Georgetown University, nur wenige Schritte vom Kapitol entfernt, zu künstlicher Intelligenz und Verteidigung. In Europa hingegen spielt dieser geostrategische Aspekt von künstlicher Intelligenz bisher eine untergeordnete Rolle, sagt Ulrike Franke, Militärtechnikexpertin bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
Die USA hatten lange, bevor sie eben eine nationale AI-Strategie, also KI-Strategie hatten, haben sie eben eine militärische KI-Strategie gehabt. Da sieht man schon, wo es herkommt. Und in Europa ist es ganz klar andersrum und in Deutschland noch mal mehr, würde ich sagen. Ein bisschen tut sich da was, aber geopolitisch, würde ich sagen, ist Europa und für die EU das einfach seit sehr kurzem wirklich ein Thema.
In der EU habe Frankreich als einziges Land eine militärische KI-Strategie. Der globale Wettstreit um die KI-Vorherrschaft findet dagegen vor allem zwischen den USA und China statt. Auch deshalb, weil der Transfer von Know-how aus der Forschung in die militärische Anwendung dort einfacher funktioniert. In China gäbe es eine enge Verzahnung des zivilen und militärischen Bereichs, sagt Ulrike Franke. In Deutschland hingegen verbieten Zivilklauseln an Universitäten oft die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer mit dem Verteidigungssektor, zumindest mit dem heimischen. Denn wie die China Science Investigations gezeigt haben, gibt es hunderte gemeinsame Forschungsarbeiten mit militärnahen chinesischen Institutionen. Damit auch hiesige Militärs stärker von deutscher KI-Forschung profitieren könnten, müsste das Kooperationsverbot überdacht werden.
Klar, aus einer geopolitischen Sichtweise müsste man sagen, das sollte man zumindest etwas aufweichen und es sollte möglich sein, für militärische Zwecke auch diese zivile Forschung zu nutzen. Aber das ist eine kulturelle Frage, die ja die Politik jetzt nicht einfach eben so mal entscheiden kann. Solche Ansichten entwickeln sich auch eben über die Zeit.
In den USA ist die Lage anders. Dort fließt viel Forschungsgeld vom Pentagon in private und universitäre KI-Entwicklung. Allerdings gelingt es dem Verteidigungsministerium auch nicht immer, die Top-Entwicklerinnen und Entwickler für sich zu gewinnen. So musste etwa eine bei Google beauftragte Entwicklung aufgegeben werden, weil die Belegschaft dagegen protestierte. Außerdem sei die Bürokratie des Pentagons im Wettbewerb mit anderen Investoren zu langsam, um vielversprechende KI-Startups aufzukaufen, sagt Rita Konaev.
Inzwischen ist man sich dieser Herausforderungen aber bewusst und in den letzten Jahren gab es Reformprogramme, um flexibler und agiler zu werden, um sich besser mit Tech-Unternehmen austauschen zu können und um Fachleute für das Verteidigungsministerium zu gewinnen. Es tut sich auf jeden Fall was.
Bewegung gibt es inzwischen auch in Europa, in der EU, aber vor allem auch in der NATO. Die USA drängen auf eine engere Zusammenarbeit. Denn wenn ein Teil des Bündnisses technologisch abgehängt ist oder sich zu unterschiedliche Standards innerhalb der NATO entwickeln, würde das den Verbund schwächen. Ulrike Franke macht ein Beispiel mit 5G-Mobilfunktechnik aus chinesischer Produktion, der nachgesagt wird, Spionagewerkzeuge zu enthalten.
Wie sehen wir das denn eigentlich, wenn wir auf der einen Seite sagen, wenn man Huawei in seinen 5G-Netzen hat, dann ist das ein Cyber- und so ein Sicherheitsrisiko. Was machen wir denn jetzt, wenn einige NATO-Länder das als klare Bedrohung sehen und andere NATO-Länder das aber genau haben und eben Huawei dann in ihren 5G-Netzen benutzen?
Welche Technik ist akzeptabel, welche ein Sicherheitsrisiko? In Europa ist man stolz auf strengen Datenschutz und sieht auch den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Wirtschaft und Gesellschaft als Stärke. Wie sich das auf den militärischen Sektor übertragen lässt, ist offen. Kann ethische und transparente KI auch dort bestehen? Neue Impulse erwartet Ulrike Franke durch den bevorstehenden NATO-Beitritt von Schweden und Finnland.
Gerade Finnland, das ist interessant, die haben sich sehr früh mit diesem ganzen KI-Thema auseinandergesetzt. Wenn ich es richtig sehe, dann ist Finnland das einzige Land in Europa, was schon seine zweite KI-Strategie hat. Und als Finnland die EU-Ratspräsidentschaft vor einigen Jahren hatte, hat es sich auch gerade mit KI im geopolitischen und eben im militärischen auseinandergesetzt, hat da Konferenzen zu veranstaltet. Also da gibt es zumindest so ein Bewusstsein, dass das ein großes Thema ist. Und ich würde sagen, das kann der NATO da in diesem Bereich eigentlich nur helfen.
Sagt die Militärexpertin Ulrike Franke im Beitrag von Thomas Reintjes. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann empfehlen wir das Feature Künstlich intelligenter Krieg. Zu finden ist es im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt oder in der DLF Audiothek. Es gibt Fossilien und es gibt Geisterfossilien. Die Lebensformen selbst haben sich längst aufgelöst, nicht aber ihre Abdrücke im Sediment. Solche Geisterfossilien haben Forscher jetzt in einer tiefschwarzen Sedimentschicht entdeckt, die aus einer erdgeschichtlich spannenden Zeit stammt. Spannend deshalb, weil Vulkanausbrüche damals zu einer Versauerung der Ozeane geführt haben. Für winzige Kalkalgen ist so etwas fatal. Wie schnell und wie umfassend verlieren wir das Plankton in den Weltmeeren? Die Frage stellt sich gerade neu und hier kommen von den Geisterfossilien Neuigkeiten. Dagmar Röhrlich über eine Studie, die heute in Science erschienen ist.
Vor 183 Millionen Jahren waren die Meere in Schwierigkeiten. Im südafrikanischen Karoo riss die Erde auf, Flutbasaltströme ergossen sich über das Land und in der Atmosphäre schoss der Kohlendioxidanteil in die Höhe. Die Folgen? Klimawandel, Ozeanversauerung und die Meere erstickten unterhalb der sauerstoffreichen Oberflächenschicht. Von den Todeszonen zeugen tiefschwarze Sedimente.
The rock record sometimes shows this amazingly Manchmal zeigt das Gestein einen auffälligen Wechsel. Da sind Sedimente, die reich sind an winzigem Plankton, das Kalkschalen aufbaut, sogenannte Kokolithen. Und auf diese weißen Schichten folgen schwarze, in denen ist kein kalkaufbauendes Plankton. Und so kann man diese Wechsel als Beleg für die Krise interpretieren. Eine Hypothese ist, dass durch die globale Erwärmung und die damit verbundene Ozeanversauerung diese Planktongemeinschaft verschwunden ist.
Eine Befürchtung, die Forscher auch heute umtreibt und deren Gefahr sie erfassen wollen. Fossilfrei sind die schwarzen Sedimente nicht. Es stecken andere Mikrofossilien darin, wie Pollen oder Sporen, erläutert Paul Baum von University College in London.
Ich arbeite mit Sam Slater vom Schwedischen Naturkundemuseum zusammen. Er untersucht unter dem Rasterelektronenmikroskop Mikrofossilien, die sich mit einer Art organischer Rüstung umgeben. Dabei hat er winzige Strukturen an den Wänden seiner Mikrofossilien entdeckt. Seine Vermutung war, dass sie von Kokolithen stammen könnten, den Fossilien, die ich untersuche. Und er schickte mir Bilder. Das ist einer dieser Zufälle in der Wissenschaft, die manchmal passieren.
Der Anfangsverdacht bestätigte sich. Die Kalkbilder hatten doch überlebt, man hatte sie nur übersehen.
Es gab kein Carbonat mehr und auch keine Kokolithen, sondern nur diese Abdrücke, die sie auf der Oberfläche dieses plastischen organischen Materials hinterlassen hatten. Sie waren wie Geisterfossilien.
Die Geisterfossilien sind extrem klein, 15 mal dünner als ein menschliches Haar, aber die Details sind so gut zu erkennen, dass sich sogar die Art bestimmen lässt. Könnte es also sein, dass es diesem kalkigen Nanoplankton trotz Treibhaus- und Meeresversauerung gut ging? Um das nachzuprüfen, untersuchten die Forscher die typischen schwarzen Sedimente aus anderen Erdzeitaltern und von anderen Orten rund um den Globus. Und tatsächlich, Geisterfossilien fanden sie überall.
Während dieser anoxischen ozeanischen Ereignisse bauten sich in den Todeszonen diese schwarzen Sedimente auf, die sehr reich an organischen Stoffen sind. Denn ohne Sauerstoff funktionierte die mikrobielle Zersetzung im Meeresboden nicht wie sonst. Das organische Material wird von anaeroben Mikroorganismen abgebaut. Dabei entstehen saure Porenwässer und die haben eben allen Kalk im Sediment aufgelöst. Diese winzigen Kokolithen verschwanden einfach.
Diese bislang übersehenen Fossilien verraten also, dass es keine tödliche Krise des kalkigen Planktons gab. Die zarten Kokolithen konnten sich anscheinend besser an die Veränderungen anpassen als angenommen.
Wir sollten also vorsichtig sein, wenn wir große Veränderungen im Fossilgehalt als Veränderungen beim Plankton an der Meeresoberfläche wörtlich interpretieren.
Erklärt Joreinte Hendricks von der Universität Uppsala, die nicht zu der Forschergruppe gehörte. Trotzdem warnt sie, dass das Plankton damals mit den widrigen Bedingungen gut fertig geworden ist, bedeutet nicht, dass das auch heute passieren wird. Denn derzeit laufen die Veränderungen wahrscheinlich schneller ab als damals.
Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich und hier geht es weiter mit Lukas Kohlenbach und den Meldungen.
Über 100.000 Kinder unter 5 Jahren starben 2019 an einer Infektion mit dem respiratorischen Syncytialvirus. Dieses kurz RSV genannte Virus kann insbesondere bei Neugeborenen und Kleinkindern eine Erkrankung der Atemwege auslösen, wie eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung. Bei Erwachsenen kommt es eher zu harmloseren Erkältungen. Ein internationales Team hat nun die Daten verschiedener Studien zusammengetragen, um zu berechnen, wie viele Kinder unter 5 Jahren jährlich an RSV-Infektionen versterben. Vor allem bei Neugeborenen unter 6 Monaten ist die Sterblichkeit hoch. Nahezu die Hälfte aller berechneten Todesfälle träte in diesem Zeitraum auf, heißt es im Journal The Lancet. Besonders betroffen sind Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen. In Industrieländern treten zwar auch viele RSV-Infektionen auf, die infizierten Kinder versterben aber selten. Für das RS-Virus existiert noch kein Impfstoff. Ärzte können Kindern jedoch zum Schutz vor einer Ansteckung ein Antikörpermedikament spritzen. Dieser Immunschutz wirkt rund einen Monat. Der Starliner ist gestartet. An der Spitze einer Atlas-5-Rakete hob die Raumkapsel am Donnerstagabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Heute Abend soll sie an die internationale Raumstation ISS andocken. Mit dem unbemannten Flug möchte die Herstellerfirma Boeing testen, ob der Starliner sicher für den Transport von Astronauten ist. Delfine therapieren sich womöglich selbst mit Medikamenten. Ein internationales Forschungsteam hat Delfine im Roten Meer beobachtet, die immer wieder gezielt an bestimmten Korallen und Schwämmen vorbeistreiften. Dabei gaben die Korallen und Schwämme eine Art Schleim ab. Darin fanden die Wissenschaftler Substanzen mit antibakteriellen und hormonellen Eigenschaften. Der Schleim könnte den Delfinen gegen Hautkrankheiten helfen, schlussfolgern die Forschenden in der Fachzeitschrift iScience. Welche Krankheiten die Delfine jedoch genau mit dieser Art Selbstmedikation therapieren, ist unklar. Bereits von Schimpansen oder Ameisen ist bekannt, dass manche Tiere gezielt bestimmte Stoffe nutzen, um Krankheiten zu behandeln. Die Erbauer von Stonehenge haben Innereien gegessen. Dabei scheinen sie das Fleisch nicht genügend gegart zu haben. Denn in versteinerten menschlichen Stuhlresten von vor über 4500 Jahren fanden sich Eier verschiedener parasitärer Würmer. In der Fachzeitschrift Parasitology heißt es, die Menschen könnten die Würmer durch den Verzehr von Rinderinnereien aufgenommen haben. Die versteinerten Stuhlreste stammen aus einer Siedlung nordöstlich von Stonehenge in Südengland. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in dieser Siedlung die Erbauer der Steinkreise lebten. Infiziert haben sich die Arbeiter aber wohl nicht direkt mit den Erregern. Denn dann hätten sich die Würmer in den inneren Organen festgesetzt und wären nicht über den Stuhl ausgeschieden worden. Meeresbeben lassen sich mit Hilfe von Unterseekabeln erkennen. Ein Netz aus Kabeln zur Datenübertragung durchzieht die Meere weltweit. Schon länger probieren Wissenschaftler, diese Kabel als Sensoren zu nutzen, um Meeresbeben zu erkennen. Bislang ist die Messung mit den langen Unterseekabeln jedoch noch ungenau, weil die Wissenschaftler über die ganze Länge des Kabels nicht eingrenzen können, wo genau das Kabel Schwingungen gemessen hat. Ein internationales Team hat die Technik nun verfeinert. Die Forscher haben ein aktives Internet-Glasfaserkabel zwischen Großbritannien und Kanada in kleinere Segmente eingeteilt. Dadurch konnten sie Meeresströmungen beobachten, Unterseebeben erkennen und sogar das Epizentrum eines Bebens bestimmen, schreiben sie im Fachmagazin Science. Für die Unterteilung des Kabels nutzten sie sogenannte Repeater. Diese Geräte verstärken alle 90 Kilometer das Datensignal eines Unterseekabels.
Sternzeit. 20. Mai, der fernste Stern im Universum. Das Hubble-Weltraumteleskop hat einen Stern entdeckt, der bereits 900 Millionen Jahre nach dem Urknall leuchtete. Sein Licht war fast 13 Milliarden Jahre unterwegs. Nie zuvor haben die Fachleute einen so weit entfernten Einzelstern beobachtet. Das Objekt im Sternbild Walfisch heißt nun Arundel, altenglisch für Morgenröte. Der Begriff passt, denn dieser Stern hat den Kosmos sehr früh erhellt. Als er leuchtete, war das Universum gerade mal 7% so alt wie heute. Stellt man sich das Weltall als 40-jährigen Menschen vor, dann existierte dieser Stern bereits, als es knapp 3 war. Arundel kommt aus dem kosmischen Kindergarten. Der Stern ist längst erloschen, doch sein Licht reist noch immer durch die Weiten des Alls. Selbst das Hubble-Teleskop brauchte natürliche Hilfe, um diesen Stern, der millionenmal heller strahlt als die Sonne, über eine so große Distanz zu erspähen. Genau zwischen uns und Arundel befindet sich ein extrem massereicher Galaxienhaufen. Dessen Schwerkraft wirkt wie eine Linse und bündelt das Licht des weit dahinterliegenden Sterns. Dank dieses himmlischen Teleobjektivs ist die Strahlung von Arundel einige tausendmal verstärkt und somit von Hubble zu erfassen. Dieser Stern gehört nicht zur Generation der allerersten Objekte im Universum, ist aber sehr bald nach dieser entstanden. Noch im Herbst dürfte ihn das James-Webb-Weltraumteleskop beobachten. Die Fachleute interessiert vor allem, welche chemischen Stoffe in Arundel vorkommen, dem Stern am Rand von Raum und Zeit.
Und das war Forschung aktuell. Das 9-Euro-Ticket beschäftigt gleich nach den Nachrichten auch die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem der Prozessauftakt Biobauer gegen VW. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Aha, hier ist die Wohnung.
Das ist die Wohnung.
Programmtipp.
Normalerweise haben wir mittwochs und donnerstags Freitodbegleitungen.
Seit 2020 ist das Verbot der organisierten Suizidhilfe in Deutschland aufgehoben. Jetzt diskutiert der Bundestag über neue Regeln. Dabei lohnt ein Blick in die Schweiz.
Ich habe zum Beispiel auch schon mit einem Menschen gesprochen. Der hat mir gesagt, wieso soll ich 200.000 Schweizer Franken später sterben?
Sterben auf Wunsch, wie der assistierte Suizid in der Schweiz zur Normalität wurde.
Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.